2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch. Bis 19.10 Uhr sind es noch knapp 9 Stunden hin. Besser gesagt, genau 9 Stunden hin. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons vor unserem Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 am Montag, den 15.03. um 20.30 Uhr bei uns am Millantor. Mein Name ist Kasche und ihr findet mich bei Twitter unter Blutgrätsche Deluxe. Wie schon gesagt, unser Gegner ist dieses Mal der SC Paderborn. Gegen die Paderborner haben wir bisher 15 Mal gespielt, davon gerade mal 4 gewonnen und 4 Mal unentschieden und 7 Mal verloren. Nicht ganz so eine tolle Bilanz. Jemand, der uns ein bisschen was zu dieser Bilanz sagen kann, ist Stefan. Wie schon im Hinspiel, welches die Paderborner 2-0 gewannen, für die neuen Hörerinnen und Hörer stellt er sich jetzt kurz selber mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum SC Paderborn gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit dem Verein?
Ja, hallo Kasche. Ich bin der Stefan, im Internet besser bekannt als der Schwarz und Blau, so heiße ich auf Twitter, so heißt auch der gleichnamige Blog. Und nebenbei habe ich auch noch mit ein paar anderen zusammen einen Podcast, der nennt sich Padercast. Und da treiben wir seit einiger Zeit irgendwie unser Unwesen und analysieren das, was beim SCP los ist. Da ist ja die letzten Jahre auch sehr, sehr viel passiert. Und ja, wie ich zum SCP gekommen bin, das ist bei mir so eine klassische Quereinsteigergeschichte. Ich bin eigentlich gar nicht aus Ostwestfalen, ich komme aus Ostdeutschland, ich bin eigentlich Brandenburger und bin zum Studium nach Paderborn gekommen und habe da so ein bisschen den Stadionfußball für mich entdeckt und da hat sich dann mit der Zeit eine Leidenschaft entwickelt, die dann immer größer wurde, halt mit dem Blog und Podcast so ein bisschen gipfelte und so bin ich halt zum SCP gekommen und bin halt so gut es geht auch eigentlich immer bei Spielen mit dabei gewesen im Stadion, was ja jetzt schon seit über einem Jahr leider nicht mehr geht, aber ja, das ist glaube ich so alles, was ich jetzt sagen kann, also außer du hast noch Nachfragen.
Nee. Ich hoffe, du fühlst dich in meiner alten Heimat Paderborn immer noch oder fühltest dich in meiner alten Heimat Paderborn genauso wohl, wie du dich jetzt in, ich glaube, Hilden warst, ne?
Genau, ich wohne jetzt in der Nähe von Düsseldorf. Ich fühlte mich in Paderborn sehr, sehr wohl auf jeden Fall, sonst hätte ich es auch gar nicht so lange ausgehalten. Also ich war auch recht lange da, aber ja, inzwischen, wie das dann oft so ist, beruflich verschlägt es dann doch woanders hin und von daher probiere ich aber trotzdem, wenn man dann wieder ins Stadion kann, auch wieder öfters ins Stadion zu gehen.
Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist, Stefan. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir beide zusammen sprechen können. Kurz mal zu eurem Padercast. In der letzten Ausgabe hast du mit Matthias von Hoch und Weit aus Darmstadt, auch vom Hoch und Weit Podcast aus Darmstadt, über das letzte Spiel von euch gesprochen. Matthias war ja auch schon mehrfach zu Gast bei uns und auch ich habe selber mit ihm schon sprechen dürfen. Ist ja immer sehr angenehmer Gesprächspartner und dennoch sehr neutral, trotz Fanbrille. Eure Folge war mit dem Titel Schnappatmungsfaktor bezeichnet. Wie war denn das Spiel der Linien für dich eigentlich? Also das war ja schon sehr turbulent, was ihr da abgeliefert habt.
Ja, es ist so ein bisschen das gefühlt Klassische, was uns jetzt in letzter Zeit öfters passiert. Man hat das Gefühl, dass man eigentlich gut ist, dass man eigentlich ja eigentlich auch in der Tabelle höher stehen müsste und hat da gegen einen Gegner gespielt, der jetzt auch nicht unbedingt mit breiter Brust irgendwie ankam und wir haben das, was wir, glaube ich, können, irgendwie nicht richtig auf die Straße gebracht und dann teilweise den Gegner zum Toreschießen eingeladen und da haben sogar das Glück, dass wir in 10 Minuten nur 2 statt 4 Tore kassieren, weil irgendwie ganz viele aberkannt worden sind und ich dann schon, ja, aus meiner Sicht, das ist ein Spiel, was so ein bisschen zeigt, okay, diese Saison sind wir definitiv keine Top-Mannschaft, an was das liegt. Das können wir vielleicht gleich ein bisschen erörtern, aber der SCP bringt einfach nicht das irgendwie auf die Straße, was er bringen könnte bei dem Kader, den wir haben, auch bei dem Trainer, den wir haben und das ist so ein bisschen die Emotionalität, die der Matthias dann vielleicht bei dem Spiel hatte, weil es natürlich auch knapp für Darmstadt dann noch ausging, das war bei uns dann eher Resignation und Enttäuschung, dass das halt so schlecht läuft und dass man da irgendwie im Gegensatz zu sonst nicht bei 2-3 noch denkt, das können wir jetzt irgendwie sogar noch drehen, was ja öfters schon mal passiert ist, sondern denken, ja gut, dann war es das mal wieder, haben wir irgendwie wieder verkackt und nicht hinbekommen.
Ihr hattet ja noch das Pech, dass der sogenannte Zlatan der zweiten Liga eingewechselt worden ist, der magische Dursun. Ich weiß nicht, der hat ja auch schon bei uns für so viel Furore in den letzten 15 Minuten gesorgt. Das war ja bei euch auch so, glaube ich, ne? Dass er gleich zwei Treffer erzielt hat und einer ist aberkannt worden, glaube ich, ne?
Er hatte auf jeden Fall zwei Treffer erzielt und er hatte ja gleich zu Beginn in der 15. Minute ungefähr eine wunderbare Szene, wo er per Fallrückzieher nur den Pfosten trifft und wo eigentlich jeder Fußballfan auch als ja befangener Fußballfan denkt, Mensch, schön, wenn der eigentlich reingeht, weil das wäre ein herrliches Tor gewesen, wahrscheinlich das Tor des Monats. Der hat an dem Tag ja richtig für Ärger gesorgt und uns richtig das Leben schwer gemacht.
Ja, oh Mann, vor dem habe ich auch jedes Mal Schiss, wenn der gegen uns auf dem Platz steht, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn er aus Hamburg kommt und irgendwie sein Bruder, glaube ich, mit unserem Trainer, mit Timo Schulz, und sein Bruder, glaube ich, auch mit Timo Schulz bei uns im Verein trainiert hat und so, und die beiden sie auch immer in Kontakt sind. Aber geiler Spieler, der wird auch nochmal irgendwo anders spielen, glaube ich. Du sagtest das ja schon irgendwie so, wir sind ja mittlerweile Tabellennachbarn, was bei uns ja für Verwunderung auf vielen Seiten von den Beobachtern sorgt. Und bei euch ja eigentlich ein wenig Stirnrunzeln bereiten sollte. Denn wenn wir auf das Hinspiel gucken, da standet ihr auf Platz 5 und wir auf Platz 17. Und jetzt sind wir auf Platz 10 und ihr auf Platz 11. Das habt ihr euch auch ein bisschen anders vorgestellt, oder?
Ja, ich meine, ich habe ja von vornherein eigentlich gehofft, dass wir einfach nur eine ruhige Saison haben, nachdem wir ja jahrelang und auf und abgestiegen sind. Aber dachte ich schon eher im Kopf, dass wir uns im oberen Drittel einsortieren. Gerade trotzdem wir eigentlich auf einem recht komfortablen 11. Platz sind, der jetzt nicht komplett dramatisch klingt, ist das natürlich schon mit Sorge zu betrachten, dass wir doch nicht mehr den Riesenabstand zu den Abstiegsplätzen haben. Und wenn du in so einen Negativstrudel hineinkommst, dann auch gerne nochmal unten reinrutschst und es sein kann, dass du Relegation oder sowas spielen musst. Und ja, da irgendwie schon die Zeichen sich komplett gedreht haben, wenn ich dagegen sehe, ihr habt dann euch gesteigert, seitdem irgendwie Burgstaller wieder da ist, gewinnt ihr irgendwie auch ganz viel seit der Rückrundentabelle. Erster, wo man schon sieht, okay, das ist ein ganz anderes Vorzeichen als noch vor einem halben Jahr, als wir aufeinander getroffen sind.
Ja, wir müssen dazu ja noch sagen, dass wir uns in der Winterpause, in der sehr, sehr, sehr kurzen Winterpause, auch noch qualitativ sehr stark verstärkt haben. Also mit Salazar mit Marmoush vorne drin, das ist halt ein Spieler, der sofort den Unterschied ausmacht. Apropos Winterpause, habt ihr euch eigentlich noch im Winter verstärkt?
Es ist auch nicht Dolles passiert. Also wir hatten jüngst noch zwei Verpflichtungen, Nicolas Bürgi als Innenverteidiger, weil ja Christian Strodig uns verlassen hat und auch noch Shadrach Akolo als Mittelfeldspieler. Beide sind bisher noch nicht zum Einsatz gekommen. Bürgi hätte, glaube ich, normalerweise auf der Bank gesessen am Freitag und wäre wahrscheinlich auch zu einem Einsatz gekommen, weil Schonlau, unser Stamm-Innenverteidiger und Mannschaftsführer, ist ausgewechselt worden, verletzungsbedingt sehr, sehr früh. Und wir hatten dann keinen Innenverteidiger mehr auf der Bank, weil Nicolas Bürgi wohl auch angeschlagen war und nicht eingewechselt werden konnte. Und von daher sind die Neuverpflichtungen, die man sich geholt hat, auch um ja ein paar Abgänge, also zumindest auch den Strohlig-Abgang zu kompensieren, bisher noch gar nicht zum Tragen gekommen. Und weil man auch vielleicht dachte, der Kader ist stark genug, was er eigentlich auch wäre. Aber da haben die auch keine großartige Ergänzung bisher zu geleistet. Bin noch gespannt, wann und ob die irgendwo noch in Erscheinung treten werden.
Ihr habt jetzt aus den letzten 7 Ligaspielen, glaube ich, nur einen Sieg rausgeholt. Natürlich habt ihr auch gegen Mannschaften HSV Kiel gespielt. Das ist klar, dass das da ein bisschen schwieriger ist. Aber eigentlich ist mir aufgefallen, dass eure Offensive trotz Srebeni und Führich, die ja sehr, sehr stark sind, also Srebeni viele Scorerpunkte hat und Führich auch sehr viele Treffer hat, dass die trotzdem ein bisschen stottert. Woran liegt das denn bei euch?
Wenn ich das mal irgendwie wüsste. Also wir haben einerseits die Sache am Srebrenis Tore, Stand sieht immer sehr, sehr verlockend aus. Da sind allerdings auch sehr, sehr viele Elfmeter dabei. Ich meine, ein Stürmer muss natürlich auch Elfmeter-Tore verwandeln. Ich meine, im Hinspiel gegen euch hat er das ja auch nur per Nachschuss geschafft. Also da hat er theoretisch sogar auch aus dem Spiel heraus getroffen. Aber er ist schon in seinem Auftreten ein bisschen unglücklicher als noch in der Bundesliga-Saison, wo er quasi die Hälfte der Saison noch mitgemacht hat und als er auch noch damals in der dritten Liga für uns gekickt hat, da war er viel, viel kaltblütiger irgendwie vor dem Tor, hat viel, viel eiskalter irgendwie das Tor gemacht und ist jetzt irgendwie, sieht immer sehr, sehr unglücklich irgendwie aus, weil er irgendwie die Tore halt irgendwie nicht vernünftig unterbekommt. Das ist bei Führich nicht so. Führich gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Der ist immer irgendwie gefährlich und dem macht irgendwie super Spaß, ihm irgendwie zuzuschauen. Aber ja, das ist dann vielleicht auch schon ein Stück weit die Erklärung, dass wir mehr oder weniger nur einen auf den wir haben, auf den wir uns richtig verlassen können. Ein Sven Michel, der der hat irgendwie Verletzungspech und ist mal da, mal nicht. Also der ist eigentlich auch immer gefährlich. Aber bringt auch irgendwie nicht das, was man irgendwie sich auch, glaube ich, versprochen hat im Verbund mit Srebeni, weil die beiden waren damals in der dritten Liga 2016, 17 oder was, 17, 18? Irgendeiner dieser beiden Drittligasaisons waren die ein absolutes Dreamteam und das sind die halt jetzt nicht so wie damals. Da ist, glaube ich, auch ein bisschen weniger passiert. Und sonst kommt vielleicht auch der große Faktor, dass insgesamt in der Mannschaft viel Unsicherheit da ist, weil diverse Vertragsverlängerungen noch irgendwie ausstehen bei den Spielern und insbesondere natürlich auch beim Trainer.
Ja, genau, das hatte ich mir auch gerade, das hatte ich mir eigentlich auch notiert. Wenn wir da, noch, da können wir jetzt auch mal ganz kurz drauf eingehen. Lustigerweise, habe ich jetzt bei Twitter gelesen, dass sich einige Paderborn-Fans schon mokieren, wenn jetzt Logi Löw aber dass jetzt einige Paderborn-Fans Angst haben, da Jogi Löw ja zurückgetreten ist oder zurücktreten wird nach der EM, dass Steffen Baumgart dort den Posten des Nationaltrainers übernehmen könnte. Scherz beiseite, aber ich hatte jetzt schon ein bisschen damit gemunkt, ich hätte schon ein bisschen überlegt, ob Steffen Baumgart nicht der ideale Trainer für Schalke gewesen wäre, weil da war er ja auch im Gespräch, oder?
Ja, also ob er nun ideal wäre, ja gut, sagen wir aus marketingtechnischer Sicht für Schalke sicherlich, weil dann sagen ja gerne, dass sie der Malocher-Club sind und so weiter und da passt so ein Baumgart natürlich vom Marketingkonstrukt ganz gut rein. Ich glaube, er würde da mit seiner direkten und doch offenen Art sehr schnell anecken, weil auf Schalke, das ist ja ein Haifischbecken, also da darfst du dir quasi wenig Fehler erlauben, da wird alles sofort schnell ausgeschlachtet, die Medien drumherum sind sehr, sehr schnell unruhig. Also das ist nicht so unbedingt die Wohlfühloase, die er hier hat. Ob er da hingegangen wäre oder ob das vielleicht noch eine Option ist, weil wenn Gramozis bis Saisonende auch nicht gewinnt, dann wird man vielleicht auch auf Schalke sagen, ja gut, ist vielleicht doch die falsche Entscheidung, mit dem in die neue Saison zu gehen. Dann holen wir doch nochmal irgendwie jemand anders. Und ob es nicht vielleicht auch andere Vereine gibt, die ihn uns irgendwie wegschnappen können, das sei auch mal dahingestellt. Also, dass der bei uns verlängert, das müsste ja erst ab nächster Woche, möchte man dann in die Gespräche gehen, das sei nochmal dahingestellt. Es ist meine große Hoffnung und auch von vielen die große Hoffnung, dass er bleibt, aber wirklich sicher ist da nichts und tatsächlich ist natürlich den meisten, auch mir, erstmal ein Stein vom Herzen gefallen, als feststand, dass er zunächst erstmal nicht mehr bei Schalke im Gespräch ist, weil Gramozis den Posten übernommen hat.
Ja, das hat ja bei euch auch so ein bisschen einen Rattenschwanz, ne? Wenn der Baumgart dann unterschreiben sollte, dann wird es natürlich auch einfacher mit den Leistungsträgern, die er halt auch groß gemacht hat bei euch, dann die Verträge zu verlängern, oder? Obwohl ihr jetzt schon einen prominenten Abgang zum Nachbarverein habt, glaube ich, ja?
Genau, Vasiliades, das ist zwar noch nicht offiziell, aber da hört man eigentlich einvernehmlich, dass der nach Bielefeld gehen wird. Und klar, das ist immer die Gefahr, wenn dein Trainer weggeht, dass der natürlich Spieler mitnimmt, weil er weiß, die haben hier sich gut entwickelt, die kann man auch woanders gut gebrauchen, die passen gut ins System, er kann mit denen arbeiten, das kann sich dann hinterherziehen. Und klar, wenn er bleibt, dann gibt es natürlich einige Spieler, die sagen, okay, es ist ja nichts schlimmer, als wenn dein Vorgesetzter einfach quasi ausgetauscht wird und wenn er bleibt, dann bleibst du vielleicht auch gerne, wenn du dich bei dem wohlfühlst. Also da hängt eine ganze Menge dran und da kann ich halt nur hoffen, dass das ordentlich umgesetzt wird, weil sonst ist man da ja auf sehr ungewissen Fahrgewässern, weil man nicht weiß, welcher Trainer kommt, welche Spieler kommen, wie sieht es finanziell aus, wie lange leiden wir quasi noch finanziell auch unter der Corona-Krise. Also da sind ist ja nicht so, dass wir gerade im Fußball, kann man ja sowieso schlecht planen, aber in der aktuellen Zeit kannst du ja noch schlechter planen.
Ja, ich habe jetzt, der Tim hatte ein Interview mit dem Leipziger Professor, mit einem Leipziger Professor im Millanton, bei dem es dann damit um die Zuschauereinnahmen geht, welchen Bestandteil die so ein Durchschnitt bei dem Fußball Erst- und Zweitligisten ausmacht. Und da geht es darum, dass die bei den Zweitligisten sind es, glaube ich, 17% der Einnahmen drehen sich rund um die Zuschauereinnahmen. Das ist natürlich bei einem kleinen Stadion wie dem in Paderborn dann halt auch nicht der Riesenfaktor, weil ich glaube, ihr auch eher über die Vermarktung und über die TV-Gelder euch finanziert, richtig, glaube ich, ne?
Ja, sicher, das stimmt, aber du musst ja auch überlegen, trotzdem, es sind ja nicht nur die Zuschauer, da hängen ja auch dann die Sponsorengelder dran und auch da gibt es wirtschaftlich Unternehmen, denen es schlecht geht. Es ist, also klar, ich glaube schon, dass wir auch durch den außerplanmäßigen Ausflug in die erste Liga in der letzten Saison finanziell deutlich besser aufgestellt sind als dann andere Vereine, die eigentlich damit gerechnet haben, dass sie wieder aufsteigen und dann doch nicht aufsteigen und eine ganz andere Finanzplanung haben. Also ich glaube schon, dass da, wenn es darum geht, auch dass Vereine vor der Pleite stehen könnten, dass da Paderborn nicht in der allerersten Reihe steht, aber perspektivisch muss man sich ja trotzdem Gedanken machen, weil in der zweiten Liga wollen ja irgendwie auch alle gut mitspielen, am liebsten oben mitspielen und da muss man gucken.
Apropos oben mitspielen, der HSV möchte ja auch immer gerne oben mitspielen, gelingt ihm ja auch immer nur teilweise.
Ganz genau, ganz
das
genau.
Das konnte ich, kann ich mir jetzt auch nicht nehmen lassen. Ich bin immer noch ganz beseelt vom Derby-Sieg. Und von dem Tor von Giroud ist, ich gucke es mir auch jeden Tag an, muss ich sagen. Ich gucke es mir jeden Tag an. Und ich stehe auch kurz davor, mir das Poster von dem Torjubel zu ziehen. Aber das darf ich zu Hause noch nicht erzählen. aber lass uns mal ganz kurz hier über diese, also guckst du denn noch so viel Fußball wie früher? Also jetzt, mal abgesehen von der zweiten Ligasaison und Paderborn und früher hatte ich einfach viel mehr Lust auf Fußball. Das geht mir gerade so ein bisschen ab.
Ich glaube, das geht ja ganz vielen so. Ich muss sagen, ich war auch schon vorher so, dass ich mich sehr auf Paderborn beschränkt habe. Also, dass ich so just for fun noch anderes Fußballzeug konsumiert habe. Das war eher schon seit einigen Jahren eher weniger der Fall, weil ich bedingt auch durch Auswärtsfahrten oder dann auch längere Fahrten zu Heimspielen schon zeitlich extrem quasi eingebunden war. Und dann hat mir das auch an Fußball quasi gereicht, plus dann Podcast und Blog und so weiter. Aber ich merke auch, dass wenn ich jetzt ein Paderborn-Spiel gucke, wo der Zeitaufwand jetzt deutlich geringer ist, weil ich mache einfach nur den Streamer und schaue mir das an, dass da die Lust zuzuschauen definitiv sinkt. Also ich merke das auch erschreckend bei mir. Ich bin emotional oft weniger dabei und manchmal läuft das auch mehr oder weniger nebenher, dass ich vielleicht nebenbei noch irgendwie mit jemandem telefoniere, über andere Sachen quatsche und ein bisschen Fußball gucke und man schon, also ich für mich feststelle, dass der Stadionbesuch das einzig wahre und wichtige immer für mich war, was für mich auch den Fußball irgendwie so ausgezeichnet hat und dass da auch bei vielen Leuten eine Entfremdung festzustellen ist, dass hört man immer wieder und das merke ich auch in meinem Umfeld und da bin ich auch gespannt, wie sich das dann auswirkt, wenn man auch wieder zurück kann, ob man dann genauso stark zurückkommt, wie man mal weg war.
Mir geht es ja ein bisschen so ähnlich wie dir. Du bist ja beruflich auch aus Paderborn weggezogen. Ich bin beruflich aus Hamburg weggezogen. Für mich, daher war für mich, nur konnte ich ja nicht jedes, sagen wir mal, nicht so viele Heimspiele sehen, wie ich gerne wollte. Und Auswärtsspiele ist halt auch nicht immer möglich. Ich finde dieses leere Stadion, das bricht mir jedes Mal, wenn ich die Leute, die Jungs da, die Mannschaften da spielen sehe, dieses leere Stadion bricht mir immer das Herz. Das ist immer so, wo ich mir denke, so, es kann nicht wahr sein, dass der Fußball stattfindet. Während es der gesamten Gesellschaft irgendwie scheiße geht und nur damit die ihren Job nachgehen können so und damit die Gelder fließen und damit die Vereine irgendwo weiter in diesem Millionenspiel mitspielen können, weil mich widerstrebt einfach, dieses Spiel noch weiter anzugucken. Und ich ertappe mich aber dennoch dabei, dass es so alte Mechanismen manchmal eingeben, dass ich einfach kurz so, okay, wie steht's denn? Ich mach doch mal kurz den Stream an. Dass ich mich da trotzdem immer noch so bei erwische, das zu gucken. Aber das, was du eben sagtest, dieses, das läuft nebenbei. So beim Derby stand ich in der 88. Minute, als das Tor fiel. Ich habe so laut gebrüllt, dass meine kleine Tochter wach geworden ist, weil ich mich so doll gefreut habe. Und das wäre aber auch so passiert, wenn ich normalerweise bin ich mit dem Derby im Stadion. Immer. So, das ist eines der wichtigsten Spiele für mich in der Saison. So, trotz, dass es jetzt das wieder 16.000. Derby in der zweiten Liga jetzt gefühlt ist und diese ganz große Anspannung raus ist. Aber ich weiß nicht, verstehe ich es immer noch nicht, dass das Spiel so weitergeht und dass da jetzt wieder, dass es einfach, als ob. Ja klar, unsere Fans sind wichtig und gemeinsam sind wir stark, steht ja überall auf den Banden und dass dieser Spielbetrieb weiterläuft, ist für mich so unerklärlich. Ohne Fans macht es einfach keinen Sinn.
Definitiv, da bin ich genau deiner Meinung.
Das macht, nervt einfach nur. Und jetzt kommen wir dann natürlich noch auf ein Montagsspiel. Das ist ja noch viel dümmer eigentlich. Aber da hatte da dein der mit dem dein Podcast-Kollege hat das ja eben nicht ähnlich gesehen, so wie er sich aufgeregt hat in der letzten Folge.
Naja, ich meine, Montagsspiele, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, das ist mit das Ätzendste, was es gibt. Es ist ja schön, dass die auch zumindest in der zweiten Liga abgeschafft werden, aber es bleibt nach wie vor mega nervig. Und wenn ich auch sehe, dass unser letztes Spiel am Freitagabend war und jetzt haben wir irgendwie über eine Woche Pause, bis wir Montagabend wieder spielen dürfen, frage ich mich auch, warum das Highlight St. Pauli gegen Paderborn unbedingt Montagabend stattfinden soll, weil ich glaube auch nicht, dass das jetzt das. Also für viele das attraktivste Spiel des Spieltags ist, wobei ich gar nicht weiß, was wir noch so an Spielen da irgendwie haben. Aber es ist trotzdem ja, ätzend als zum Zuschauen, weil Montagabende verbringe ich auch normalerweise lieber anders als mit Fußball gucken.
Ja, ich auch. Eigentlich auch, ja. So, genug gehatet. aber um jetzt mal wieder diesen, boah, das ist, jetzt wird auch dieser Bogen zum Fußball zurück, also zum Spieltag zurück oder zur aktuellen Saison zurück, ist jetzt ein bisschen schwieriger. Wir hatten ja eben schon gesprochen über diese unklaren Verträge bei euch. Da sind ja, wie viele Verträge laufen denn bei euch aus aktuell?
Boah, es wurden ja ein paar verlängert, aber es ist, glaube ich, eine gute zweistellige Zahl. Also so,
Krass.
es werden so, also auf jeden Fall mehr als 10 immer noch sein, die noch nicht feststehen, wobei davon einige auch so sind, dass man sagt, okay, die gehen sowieso oder die braucht man in Anführungsstrichen nicht, aber es ist schon nicht wenig.
Und wenn du jetzt noch mal auf diese Zukunft von zum Beispiel von Fürich schaust, bleibt der beim SCP, Srebeni ebenfalls. Also trotzdem hat liefert er ja Zahlen, die schon nicht schlecht sind. Bleiben die beim SC Paderborn oder sind die in der kommenden Saison bei einem ambitionierteren Zweitligisten oder Erstligisten?
Also ich glaube, Srebeni wird schon bleiben. Könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass der auch bei vielen auf dem Zettel ganz oben steht. Und er hat ja auch, glaube ich, noch einen längeren Vertrag, soweit ich das weiß. Und bei Chris Führig, da bin ich gespannt. Da haben wir eine Kaufoption, ob wir die, also ziehen werden wir die, denke ich mal, auf jeden Fall. Irgendwie die Frage ist, ob dann nicht vielleicht doch jemand dann sagt, okay, dann kaufen wir euch jetzt aber für noch mal ein bisschen mehr Geld ab, weil sich das irgendwie einfach lohnt. Er ist ja aus Dortmund ausgeliehen und vielleicht wollen sogar die Dortmunder ihn zurück. Also keine Ahnung. Ich würde es mir schon wünschen, aber der ist ja noch so jung, der hat auch natürlich, glaube ich, wenn er jetzt so durchgestartet ist, hier auch größere Ambitionen und da wird man ihm, denke ich mal, auch dann im Zweifelsfall keine Steine in den Weg legen, weil man auf das Geld ja ungern verzichten wird wahrscheinlich und dann vielleicht versucht, adäquat den auch entsprechend ersetzen zu können.
Okay. Gut. Wenn ihr gegen uns verloren habt, Entschuldigung, müsst ihr zum nächsten Spiel nach Karlsruhe, danach glaube ich nach Nürnberg und dann nach Bochum. Harte Wochen, oder?
Ja, aber also ich bin da, sagen wir mal, entspannt. Ich meine, wir haben jetzt nicht unbedingt gegen die Mannschaften gut ausgesehen, die unten standen, gegen die oben stehen, wenn die spielen wollen und wir quasi auch eine Mannschaft haben, die nicht nur auf ja, Spielzerstörung aus ist, dann tut das uns tendenziell oft ein bisschen besser. Und eigentlich der Paderborner Fußball sollte auch den Anspruch haben, dass man auch gegen die Mannschaften irgendwie ja, gut mitspielen kann und gewinnen kann. Ich sehe schon, dass wenn jetzt irgendwie noch Kiel mit dabei wäre, da hätte ich irgendwie mehr Sorgen, weil ich Kiel wirklich also als verdammt stark empfinde in dieser Saison. Also die sind wirklich, wirklich eine der Top-Mannschaften gerade, die, wo ich dann auch, glaube ich, bei unserem Spiel gesehen habe, da haben wir auch völlig zu Recht gegen die verloren. Aber sonst, ja, also ich habe jetzt keine Angst. Weil, wie gesagt, eigentlich können es ja die Paderborner und ich habe ja die Hoffnung, wenn vielleicht wirklich Mitte, Ende März feststeht, dass Baumgart bei uns bleibt, dass das auch eine gewisse Befreiung bei dem Spielerischen irgendwie ja, hervorrufen wird und man dann doch auch diese Spiele wieder gewinnt und da irgendwie ein bisschen besser rangehen kann.
Okay. Lass uns mal zum Spieltag kommen. Wir beide könnten, also wenn jeder, also wenn wir, also wenn einer von uns, jeder, der von uns gewinnt, der setzt sich ja immer weiter unten ab. Das sind bei euch alle einsatzfähig? Gibt es irgendwelche Verletzungen aus dem Darmstadt-Spiel? Du sagtest ja eben schon, dass eure Innenverteidigung ein bisschen dezimiert ist an sich.
Ich weiß nicht, wie der Stand bei Schonlau ist. Ich glaube, der hat halt eine Kopfverletzung. Keine Ahnung, ob das auch eine Gehirnerschütterung war, ob er dadurch irgendwie länger eingeschränkt ist. Aber ich habe also jetzt nicht irgendwie mitbekommen, dass jemand länger ausfällt oder raus ja, rotieren muss. Und sonst steht auch wieder auf der linken Verteidigerposition Jamiro Collins zur Verfügung. Der war nämlich beim letzten Spiel gelb gesperrt. Und ich denke mal, dass der auch diesmal wieder in der Startelf stehen wird.
Ja, bei uns sieht da ne, wenn man die Langzeitverletzten Rio, Miyaichi und Avevor also abzieht, bisher noch ziemlich gut aus. Ich hoffe allerdings, dass Eric Smith wieder dabei ist, der unserem defensiven Mittelfeld doch arg stabilisiert hat und trotzdem Zuckerpässe spielen kann. Was denkst du? Wie sieht eure erste Elf aus?
Ich mache es mir jetzt tatsächlich ein bisschen einfach und sage, das ist die Elf vom letzten Mal, außer dass diesmal Collins spielt statt Okorochi.
Okay. Also weiterhin dann wieder sehr viel Druck über die Außen erzeugen, schnell nach vorne. Und das war ja so, das hatten wir ja schon im Hinspiel gesehen, dass ihr da über eure schnellen Außen dann mal versucht habt, Druck zu machen und dann nach innen gezogen habt. Unser Plan ist ja dann durch permanentes Tore schießen, den Gegner so weg von unserem Tor zu halten, weil wir ja hinten irgendwie so anfällig sind. Ich habe vorher immer über diesen Satz gelacht. Das kann ich jetzt gerade gar nicht mehr, weil das tatsächlich so immer wieder eintritt, dass wir vorne eigentlich in jedem Spiel uns mindestens 3 bis 4 hochkarätige Chancen spielen und normalerweise einen reinmachen. Jetzt im letzten Spiel leider nicht, dass es mal unentschieden ausgegangen ist. Aber ich denke mal, dass wir ähnlich druckvoll wieder nach vorne gehen werden wie schon in den letzten Spielen. Wie glaubst du, wird Baumgart unseren doch starken Offensiv Drang stoppen wollen.
Ich würde mal im Baumgartschen Stil vermuten, einfach mit einem Offensivdrang auf unserer Seite. Er möchte einmal lieber mehr ein Tor schießen als der andere. Und wenn das dann 4:3 ausgeht, dann geht das halt 4:3 aus. Ist, glaube ich, sogar ein Ergebnis, was mal auch in Hamburg gegen euch gelungen ist. Und das ist dann vielleicht die richtige Antwort. Klar, wir wollen natürlich diese einfachen Defensivfehler, die wir beim letzten Mal gemacht haben, nicht nochmal zulassen. Aber sonst weiß ich nicht, ob er da jetzt irgendein Geheimmittel hat, um euch da irgendwie extra auszuschalten. Also ich vermute, man versucht nach wie vor den Offensivfußball durchzuziehen, auch mit der ja, Gefahr, dass man vielleicht an sich ein Tor mehr fängt als vielleicht nötig. Aber das glaube ich eher, dass wir mehr als weniger Tore sehen. Oder ist zumindest auch meine Hoffnung.
Ja, ich glaube auch, dass das Spiel nicht 0-0 ausgehen wird. Also, oder nicht auch nicht 1-1. Wenn, ich glaube, dass da treffen sie zwei starke Offensivreihen aufeinander. Ich glaube, das wird ein schicker Schlagabtausch. Und da beide ja auch Fußball spielen wollen und nicht unbedingt nur das Ding lang nach vorne kloppen, bin ich mal gespannt, wie das ausgehen wird. So, jetzt habe ich gerade nicht mehr so viele Fragen, außer natürlich die eine. Dein Tipp für Sonntag.
Ich sage, ich weiche mal von meinem Parlercast einen Tipp ab, denn der ist natürlich eher ein Tipp, um jemand anders zu ärgern. Ich sage, wir gewinnen mit 2:0.
Mit 2-0. Okay. Kann ich natürlich überhaupt nicht mitgehen. Ich bin für ein 3-1 für uns, weil ich glaube, dass Rebini irgendwie wieder einen Elfmeter rausholt und knipst. Aber ich denke mal, dass wir dieses Mal ein bisschen, dass ihr sehr viel Probleme mit Marmoush und Giré bekommen werdet. Und daher bin ich für ein 3-1 für uns. Hast du noch Sachen, die du unbedingt loswerden möchtest, Stefan?
Nee, ich habe so ziemlich alles gesagt, was ich mir, glaube ich, einmal vorgenommen hatte und auch an die Fragen, die gekommen sind, die waren quasi die zu erwartenden. Nee, von daher freue ich mich einfach auf das Spiel, trotzdem es Montagabend ist und trotzdem es ohne Zuschauer ist und freue mich einfach darauf, wenn wir das irgendwann mal wieder ein Vorgespräch führen können, dass wir uns dann darauf freuen können, dass das Spiel dann auch im Stadion für alle stattfindet und wir dann auch wieder ein furioses Spiel auch live sehen können.
Ja, ich denke mal, wir sollten uns dann mal auch im Stadion auf ein Bierchen treffen. Das macht eh viel mehr Spaß, als vom Fernseher sich das anzugucken. Oder im Live-Ticker zu hören oder im AFM-Radio, je nachdem, wie ihr dieses Spiel verfolgen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, ich bedanke mich für das nette Gespräch. Wir hören uns dann nach dem Spiel für die nächste Ausgabe und ich wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche und viel Spaß am Montag bei dem Spiel.
Mach's gut.